Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Was liest eigentlich der Buchplausch? Hallo Anne.
Hallo Anja.
Hi, hallo. Wir sind immer noch so mitten in Literatur verhaftet, haben wir festgestellt, weil wir auch heute einen ganz tollen Autor bei uns zu Gast haben, der nicht nur selber schreibt, sondern auch über andere Bücher Kritiken verfasst, selber auch Dozent ist für Literatur und uns selber, glaube ich, einfach mal so ein bisschen über sich was erzählen wird. Wir begrüßen ganz herzlich Privatdozent Dr. Björn Heyer bei uns. Hallo.
Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Wir freuen uns auch, ja. Ich habe so ein bisschen nur, also ganz grob skizziert, was Sie eigentlich machen, bevor wir gleich kopfüber einsteigen. Vielleicht ganz kurz zu Ihnen. Was treibt Sie denn so im Alltag um, wenn Sie kein Buch schreiben?
Ja, ich würde schon sagen, dass irgendwie das Schreiben und Lesen sehr meinen Alltag bestimmt. Sie haben es ja schon so ein bisschen skizziert. Also ich arbeite ja auch als Kritiker für Theater und Literatur und schreibe verschiedene Bücher, unterrichte Literatur. Insofern ist das Schreiben und Lesen schon auch irgendwie mein Leben. Und ich halte es so ein bisschen mit dem, ich glaube, im letzten Jahr auch verstorbenen Peter Weibel, der ja einmal gesagt hat, das Leben ist die Summe des Werks, ja. Insofern, so halte ich das auch. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, dann natürlich so auch abzuschalten. Urlaub ist für mich in der Tat dann auch mal nichts zu lesen. genau, ja.
Ganz umgekehrt. So bei uns ist es eher so, dass wir im Urlaub plötzlich ganz viel zum Lesen kommen.
Das glaube ich, ja.
Aber es klingt wunderbar, wenn ich das mal so sagen darf. Also das wäre eigentlich mein Traumjob. Ja, also viel lesen, viel Eindrücke sammeln, Dinge zu Papier bringen, die einen bewegen, die man so aufnimmt, ne, durch das Leben. Aber mal eine konkrete Frage, weniger jetzt zu Ihrem Beruf als Dozent, sondern mehr so zum Thema Literaturkritik. Wie kommt man denn zu sowas? Wie wird man denn Literaturkritiker? Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment, ein Buch, ein Autor oder irgendwas, wo Sie gesagt haben, also da muss ich jetzt einfach mal was dazu sagen?
Ja, ich glaube, bei mir ist insofern klassisch gewesen der Weg, als ich tatsächlich einen sehr guten Deutschunterricht in der Oberstufe genossen habe, nachdem Deutsch jahrelang mein schlechtestes Fach war. Also ich habe mich da wirklich durchquälen müssen und war auch versetzungsgefährdet dafür, weil ich eigentlich so ein bisschen auch sprachfern oder auch literaturfern aufgewachsen bin. Und ich glaube, es gab dann so verschiedene epiphanische Augenblicke, so würde ich es jetzt mal nennen, in denen mich bestimmte Texte irgendwie doch gepackt haben. Also vor allem auch Texte, die mir Rätsel aufgegeben haben, die mich beschäftigt haben, die ich nicht so ganz klar fassen konnte. Das waren sicherlich am Anfang einige Klassiker, auch so ein Buch wie Faust in der Oberstufe. Und vor allem war es dann doch die Lyrik, mit der ich mich ja sehr intensiv beschäftige. Also ich schreibe ja selbst Lyrik, ich mache größtenteils auch Lyrik in der Literaturkritik und da waren das so Autoren wie Rilke zum Beispiel, großes Rilke-Jahr feiern wir ja aktuell auch gerade, dessen Gedichte mich irgendwie auch bis heute bewegen. Und es gibt viele Texte, obwohl ich sogar meine Habil über ihn geschrieben habe, die mir bis heute noch hermetisch nicht zugänglich erscheinen, die mich aber umso mehr auch reizen, sie zu verstehen. Und manchmal erschließt sich dann ein Text auch erst nach Jahren in ganz bestimmten Situationen, in denen einem diese Texte wieder begegnen oder in denen man glaubt, dass die Texte einem jetzt irgendetwas erklären, was man selber noch nicht so richtig fassen kann. Und das oder auch eine Autorin wie Marguerite Duras zum Beispiel, die mich sehr beschäftigt hat mit ihrer Literatur, die wie keine andere sich mit allen Formen der Liebe und des Scheiterns der Liebe, des Risikos der Liebe beschäftigen. Ja, und das hat dazu beigetragen, dass ich mich also auch interpretativ und auch kritisch immer mehr damit beschäftigen wollte.
Also Literaturkritiker ist jetzt aber ja nicht der klassische Ausbildungsberuf, sondern wie kommt man da eigentlich hin?
Ja, also zunächst einmal hatte ich tatsächlich so das Ziel, bevor ich dann Germanistik studiert hatte, entweder Literatur zu unterrichten an der Uni oder in der Zeitung oder im Radio darüber zu berichten. Und irgendwie ist es dann am Ende beides geworden. Und wie kommt man da hin? Ich habe dann verschiedene Praktika bei Zeitungen gemacht und bin dann da immer mehr reingekommen, habe immer mehr Kontakte geknüpft. Das ist tatsächlich etwas, was ich wirklich so über mehr als ein Jahrzehnt hinweg aufgebaut hat, ne? Und man musste da immer mehr Kontakte auch sammeln. In der Tat ist es leider so ein bisschen ein aussterbender Beruf, genauso auch wie die Theaterkritik. Aber ich glaube, man muss dann einfach neue Formen finden, so wie Sie das ja auch machen. Sie reden ja auch über Literatur und bringen es darüber den Menschen näher. Was gibt's Besseres, ja?
Das wäre genau jetzt meine Frage gewesen tatsächlich, ne? Weil so Literatur so im digitalen Zeitalter, das ist so ein bisschen, man hat das Gefühl, das stirbt aus. Aber Sie haben es ja gerade eben schon gesagt, vielleicht verändert sich das auch nur.
Ja, das sicherlich. Es gibt neue Kanäle, also Podcasts und die ganzen Foren der sozialen Netzwerke. Was ich jedoch kritisch finde und was eigentlich auch von so einer gewissen Verlustgeschichte zeugt, ist, ich sage jetzt mal im Großen, das gilt jetzt nicht für alle Podcasts, also erst recht nicht für alle Podcasts. Es gilt auch nicht für alle Vermittlerinnen von Literatur, aber es zeichnet sich doch eine Entprofessionalisierung ab, ja, weil sozusagen heute über TikTok jeder irgendwie seine Meinung da verkaufen kann, was ja auch richtig ist, ohne dass er über einen, ich sag jetzt mal, Literatur- oder kulturgeschichtlichen Horizont verfügt. Und das ist ja das, was eigentlich Geistes- und Kulturwissenschaftler auch mitbringen, dass sie Texte, Werke kontextualisieren können und dadurch ja auch kritisch einordnen können. Es geht ja nicht darum, einfach nur zu sagen, ob einem etwas gefällt oder nicht, sondern ein begründetes Werturteil zu fällen. Und das kann man eigentlich am besten, wenn man erstens viel gelesen hat und zweitens auch wirklich die großen Linien in der Kulturgeschichte kennt. Und heute lesen die Leute verstärkt Amazon-Rezensionen und so und gucken nicht mehr in die Zeitung, wo sie auch noch eine professionelle Redaktion dahinter haben. Radio ist noch irgendwie so die letzte Instanz, die geblieben ist. Und ja, Fernsehen, darüber muss man gar nicht mehr reden. Das ist so, ist inzwischen auch so glatt und oberflächlich geworden. Alles wird gestrichen, was annähernd irgendwie tiefergehend ist. Ja.
Sie schreiben ja auch für die
Frankfurter Rundschau.
Gibt's da, also so als Beispiel, ne, wenn wir jetzt mal so, also Medien nehmen, die noch die entsprechende Redaktion haben, um, ne, sich das leisten zu können, dass Menschen da schreiben, einordnen. Gibt's da so einen ungeschriebenen Kodex unter Literaturkritikern eigentlich? Gibt's sowas?
Na, ich weiß nicht, ob es so ein geheimen Kodex gibt. Nee, ich glaube, es hat natürlich jeder Kritiker auch seine eigenen Kriterien. Deswegen finde ich, gehört auch ein bisschen Selbstironie zum Beruf, was leider auch vielen Kollegen abhanden kommt. Weil im Feuilleton und auch in der Wissenschaft sich alle für das intergalaktische Zentrum halten. Aber ich sage immer, 10 Kritiker, 20 Meinungen. Ja? Das Wichtige ist, dass man die Kriterien transparent macht, mit denen man argumentiert und mit Plausibilität eigentlich argumentiert. Sowas wie Wahrheit oder so, das gibt's ja da eigentlich auch nicht. Ja.
Ich hatte mich da auch gefragt, im Hinblick auf Ihre eigenen Bücher, ob Sie da das Gefühl hatten, sich beim Veröffentlichen besonders angreifbar zu machen, so nach dem Motto, ja, bei den anderen, da will er es immer besser wissen, ja, wie macht er es denn eigentlich selber?
Ja, also ich halte das tatsächlich ganz locker. Also ich habe auch schon mal einen Verriss bekommen, das war für ein Essay bei Droschel zu Utopien, da war im Standard dann recht, ja, ziemlich kritischer Text, aber ich finde einfach, sobald man sich in die Öffentlichkeit begibt, muss man sich auch der Kritik aussetzen. Das ist einfach so und es ist auch richtig und auch völlig in Ordnung, dass Bücher auch kritisch besprochen werden. Also das wäre ja ein unfaires Spiel, wenn ich damit nicht umgehen könnte. Ich habe aber im Gegenzug auch schon mit Autoren Kontakt gehabt, die damit überhaupt nicht umgehen konnten, dass was Kritisches geschrieben wird. Mhm. Aber ja, ich finde, darüber muss man stehen. Und manchmal ist ja auch eine negative Kritik gut, weil es auch eine Diskussion erzeugt. Und es gibt doch eigentlich nichts Besseres, als wenn über ein Buch irgendwie oder über einen Autor kontrovers diskutiert wird, finde ich. Ja. Das schärft ja auch unser Sensorium für Kritikfähigkeit, ne?
Und nur Einfaches ist doch voll in Ordnung.
Ja, absolut. Das stimmt.
Aber da sind wir jetzt eigentlich dann schon mitten, ja, in dem Gespräch eigentlich über ihr Buch Winklers letzter Feldzug. So, also ganz kurz, um unsere Hörer abzuholen, worum geht's?
Ja, im Zentrum steht diese titelgebende Figur, ein Journalist, der kürzlich in die Rente gekommen ist und eigentlich immer so ein recht überschaubares, angenehmes, auch irgendwie nicht besonders aufregendes Leben geführt hat. Und dieser Lokalreporter kommt auf einmal in Kontakt mit Tierschützern, vor allem mit denen auf der Straße. Es gibt ja diese Bewegung der Voiceless for Animals, die sich also da auch auf in der Fußgängerzone zusammenfinden und dann auf Monitoren das, die schrecklichen Bilder aus der Massentierhaltung oder auch von Tierversuchen zeigen. Mhm. Er ist dadurch so geschockt und fühlt sich so aus seiner Komfortzone auch herausgeworfen, dass er beginnt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, also mit all den Verbrechen, die tagtäglich an Tieren stattfinden in unserer westlichen Gesellschaft. Er arbeitet sich immer tiefer hinein in diese Materie, bis dann ein Punkt kommt, in dem aus dem Beobachter ein Aktivist wird und dann in letzter Konsequenz auch ein Terrorist. Also er beginnt dann auch Anschläge zu verüben auf die Fleischindustrie vor allem. Und je weiter man also in diesem Text dann auch liest, desto deutlicher wird aber, dass wir es eigentlich mit einem unzuverlässigen Erzähler zu tun haben und wir irgendwann gar nicht mehr so ganz genau wissen, ob das dieser Winkler alles tatsächlich erlebt oder ob er es sich nicht auch ein Stück weit einbildet. Was man noch ergänzen muss und was sicherlich auch so eine Triebfeder für ihn gewesen ist, er hat eine tödliche Krankheit diagnostiziert bekommen und ja, er weiß, dass er eigentlich nicht mehr so viel zu verlieren hat und das ist sicherlich auch ein Momentum, das ihn dann antreibt, aktiv zu werden.
Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Story. Winkler ist ja am Anfang eigentlich so ein, ich sag jetzt mal ganz salopp, Normalo. Kann eigentlich jeder Mensch zum Extremist werden und was braucht es dafür?
Ja, genau die Frage hat mich tatsächlich beschäftigt. Oder es ist eine von zwei Fragen. Die zweite ist tatsächlich, wie kann man über dieses Leiden in der Tierindustrie schreiben? Wie kann man vielleicht auch die Menschen irgendwie dazu bewegen? Es ist ja ein allpräsentes Thema. Vielleicht kommen wir ja da auch noch darauf zu sprechen. Aber die andere Frage ist tatsächlich gewesen, wie kann man überhaupt all diese Gewalt in unserer aktuellen Gesellschaft erklären? Wie kann man erklären, dass Menschen, die bis zu einem gewissen Zeitpunkt ein ganz normales Leben geführt haben, auf einmal zu Terroristen werden. Seien es Islamisten, seien es Rechtsextreme, seien es Linksextreme, seien es Verschwörungstheoretiker, die sich in Potsdam treffen und das Dritte Reich wieder aufleben lassen wollen und so weiter. Oder seien es all diese Menschen, die auf den sozialen Netzwerken ihren ganzen Zorn einfach reinkotzen. Was passiert da eigentlich? Welche Bedingungen befördern das? Das müssen wir uns ja fragen, weil vor 20, 30 Jahren war das ja noch nicht so. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Dauerbeschallung der Medien eine große Rolle spielt, dass auch die Kanalisierung von Informationen eine große Rolle spielt, dass diese Echokammer eine große Rolle spielt. Und nichts anderes erlebt ja Winkler auch. Also er begibt sich immer mehr in diesen Resonanzraum, in dem er permanent ja mit diesem Leid der Tiere befeuert wird, auch mit der Passivität seiner Mitmenschen, mit dem Wegschauen, mit der Ignoranz dieser gigantischen Brutalität. Und dadurch, glaube ich, radikalisieren sich Menschen auch heutzutage, weil es ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie kein Außerhalb mehr gibt dieser monothematischen Konfrontation.
Es gibt ja auch so die Theorie, die Normalen sind eigentlich die Verrückten, also die Leute, die trotz der ganzen schrecklichen Dinge, wie zum Beispiel das Tierleid oder auch andere schlimme Sachen, die in der Welt passieren, die wir ja eigentlich alle wissen, aber die wir im Alltag nicht an uns heranlassen, dass die, die das normal aushalten können, eigentlich die Verrückten sind, dass die, die darauf extrem reagieren, eigentlich die Menschlichen sind. Geht es da auch so ein bisschen drum?
Ja, das würde ich schon sagen. Also ich glaube, die Normalität ist eigentlich eine Gefahr. Ja, wir haben ja in der Gesellschaft so eine Ambiguität momentan. Wir haben die einen, die auf die Barrikaden gehen, auf der Straße für unterschiedlichste Interessen. einige, die überall eine Verschwörung im Staat vermuten und am liebsten eine große Revolution anzetteln wollen, die für alles die Flüchtlinge verantwortlich machen. Dann haben wir die Islamisten, die hier ein Kalifat errichten wollen. Wir haben ja also viele extreme Kräfte, die sich enorm in den politischen Diskurs einbringen. Und zwar mit allen Zwecken, die auch alle Mittel scheinbar heiligen sollen. Und dann haben wir eine große Gruppe derer, die sich in so eine Art Neo-Biedermeier zurückflüchten. Also die sich so sehr in die Netflix-Wirklichkeit flüchten und ihr Leben so in diesen Serien-Refugien eigentlich verbringen. Ja, und das ist eine große Gefahr. Also dass man auch in der Demokratie Mitte zu sehr den Extremen die Bühne auch überlässt. In Bezug auf den Tierdiskurs ist es natürlich auch so. Also wenn Sie sich mal angucken, wie über Veganer und wie Tierschützer, die sich ja eigentlich ehrenamtlich engagieren, also zumindest die Tierschützer, viele Tierschützer wenden ihre ganze Freizeit dazu auf, in Tierheimen zu helfen. Hühner, die nicht mehr brauchbar sind, in Anführungsstrichen aus der Massentierhaltung, zu versorgen, bei sich zu Hause aufzuziehen, ihnen irgendwie noch ein paar Monate ein würdiges Leben zu ermöglichen. Und die werden in der Gesellschaft ganz oft als militant oder radikal geframed. Und das ist, finde ich, ganz problematisch, weil wer sind denn eigentlich die Militanten? Wer sind die, die Gewalt üben? Das sind, ich muss das einfach so sagen, das sind die Leute, die genau die Produkte aus der Massentierhaltung konsumieren. Und das sind leider auch Menschen, die Fleisch essen. Und das sind die, die zumindest Gewalt gegen Tiere in Kauf nehmen. Ich würde das denen in dem Sinne, wenn sie jetzt nicht so eine üble Diskussion mit mir anzetteln, dem würde ich das jetzt auch nicht so brutal ins Gesicht sagen. Aber wie oft musste ich mir das schon anhören, dass man militant oder radikal ist? Und das finde ich halt schon problematisch, weil das auf den Begriff von Normalität zurückgeht, der für mich ein Stück weit auch Ignoranz ist, ja, ein Stück weit Wegsehen ist und auch Relativieren ist, ja.
Also ist das Thema Tierschutz für Sie selber auch halt einfach ein wirklich wichtiges Thema, eine Herzensangelegenheit, oder?
Absolut, das war auch eine Triebfeder für den Roman. Ich habe allerdings dann gemerkt, oder ja doch, ich habe dann gemerkt, dass einfach jetzt eine Figur zu schildern, die jetzt sich dann gegen Tierschutz oder für Tierschutz engagiert und so weiter, das wäre mir nicht literarisch genug. Und deswegen habe ich überlegt, was für eine Erzählform wähle ich. Und mir erschien dann dieser unzuverlässige Erzähler geeignet, weil es doch nochmal eine neue Spannungsebene auch reinbringt. Es hat ja auch so ein bisschen was von einem Krimi in Teilen mit dabei. Und ich wollte dann eben doch dieser Figur, der ich sehr viel abhaben kann, mit der ich sehr viel teile, was die Moral anbetrifft. Ich wollte ihr doch noch ein Stück weit Ambivalenz geben, weil man natürlich tatsächlich die Frage diskutieren muss, und das ist ja eine weitere Facette des Romans, wann ist eigentlich Gewalt legitim? Das ist ja eine Diskussion, die wir schon ganz lange haben, eigentlich seit der RAF bis in unsere heutigen Tage mit denjenigen, die sich zum Beispiel auf Straßen festleben. Da hatten wir auch die Diskussion, ist das eigentlich noch legitim? Ist ja auch eine Form von zivilen Ungehorsam, wenn man es positiv sagen will, oder im Negativen auch eine Form von Gewalt, die auch ausgeübt wird. Und genau diese Ambivalenz zwischen Kampf für eine bestimmte Form von Moral und dann aber auch einer bestimmten Form von Übertretung dessen, was wir noch als rechtmäßig ansehen, genau in dieser Spannung situiert sich auch der Roman.
Das ist bestimmt nicht ganz leicht gewesen, würde ich jetzt mal also vermuten, das zu schreiben, weil es sie ja auch persönlich angeht und jeden logischerweise auch, der das liest, ja, sowieso. Gab es da Momente, wo Sie dann zwischendurch mal gesagt haben, nee, also das schreibe ich jetzt nicht fertig. Also jetzt habe ich zwar angefangen, aber das schmeiße ich jetzt hin. Gab's da so einen Moment, weil es Sie vielleicht auch so persönlich bewegt hat? Also das ist ja nichts, was man einfach mal eben so schreibt, sondern wenn da ja wirklich von einem selbst und auch so viel Herz auch drin steckt, oder? Das macht ja was mit einem, wenn man das niederschreibt. Mhm.
Ja, also ich glaube, es ist eher die Vorgeschichte so. Beim Schreiben bin ich eigentlich sehr konzentriert und auch strukturiert und ziemlich straight. Da nehme ich mir dann eine Seite pro Tag vor und auch dadurch, dass es diesen unzuverlässigen Erzähler gibt, konnte ich auch so eine gewisse Distanz aufbauen. Ich konnte also dadurch mir auch ermöglichen, mal so völlig über die Stränge zu schlagen. Also es gibt ja auch diese eine diese eine große Passage, in der er im Grunde genommen versucht, so ein Schlachthaus in die Luft zu jagen. Und es wird auch in dem Roman so geschildert, als wenn ihm das wirklich gelingt. Und er geht da über alle Grenzen des Legitimen hinweg. Also er übt Gewalt aus, es wird angedeutet, dass er sogar mordet dafür und so weiter. Und das ist eigentlich so ein Punkt, wo jeder rationale Leser denken muss, also wenn es jetzt nicht völlig idiotisch ist und wenn der Literat dahinter auch so ein bisschen sein Handwerk versteht, da muss man eigentlich skeptisch werden, ob das wirklich so funktioniert. Also da gibt's so eigentlich diesen ersten, wenn man so will, schizoiden Moment auch bei Winkler, bei dem man sich fragt, passiert das alles noch so richtig? Aber was Sie ansprechen, ist natürlich etwas, was mich schon seit Jahren beschäftigt, dass ich mal diese ganzen Videos zugespielt bekomme von Soko für Tierschutz, von Peter, von Alex, von Albert Schweitzer Stiftung. Und ich mir denke, wie können wir das eigentlich alles noch hinnehmen? Es ist unerträglich für mich. Und es ist für mich wirklich die größte moralische Sünde unserer Zeit. Einfach, wenn man sich dieses milliardenhafte Leid auf der Welt anguckt, wie wir mit Tieren umgehen. Und es ist ja nicht einfach nur so, dass wir sie töten, sondern wir fügen ihnen in ihrem Leben das Grausamste zu. Also es gibt ja Hühner, die in ihrem Leben nicht einmal das Sonnenlicht sehen. Nicht einmal, ja. Wir zerteilen jedes zehnte Rind bei vollem Bewusstsein, weil es nicht richtig betäubt ist. Ja, also das hängt am Schlachterhaken und es wird bei Bewusstsein zerteilt, jedes zehnte Rind. Wir nehmen den Rindern ihre Babys weg, unmittelbar nach der Geburt. Wenn wir die männlichen Kälber nicht brauchen, teilweise werden die einfach weggeworfen. Und das sind solche Taten, die sind natürlich auch rechtswidrig bei uns, aber die interessiert niemand oder es wird kaum überwacht. Es ist ein Exekutivdefizit vorhanden. Dann, wenn es angezeigt wird, wird es von Staatsanwaltschaften oftmals nicht verfolgt, weil die nicht qualifiziert sind dazu, weil in der Juristenausbildung das Tierschutzgesetz kaum eine Rolle spielt oder auch weil die Staatsanwaltschaften völlig überarbeitet sind mit auch vielen anderen. Also auch da, wo das Leid illegal da ist, wo es dokumentiert ist, passiert auch oftmals nichts. Ne? Und es passiert auch nichts durch all diese Appelle an den Verbraucher. Und auch die Parteien machen nichts. Ne? Also auch die Grünen sind da ein sehr heuchlerischer Verein. Ich war da 20 Jahre Mitglied. Ich weiß, wovon ich rede. Und das demotiviert und das macht auch traurig. Ja.
Ja.
Ich habe jetzt da auch keine tolle Antwort, was man dagegen machen kann. Ich versuche das im Journalismus, indem ich immer wieder das thematisiere, jetzt auch mit so einem Buch. Man muss eben an allen Fronten, glaube ich, Bewusstseinsarbeit vorantreiben.
Es wird jetzt natürlich absolut klar, dass Sie nicht Winkler sind oder Winkler nicht Sie ist. Aber ist es trotzdem so, dass Sie sich in Ihrer Freizeit auch für den Tierschutz engagieren oder ist Ihr Engagement quasi, wie Sie schon gesagt haben, dass Sie drüber schreiben und darauf aufmerksam machen?
Ja, also ich habe mich tatsächlich lange Jahre bei den Grünen genau für dieses Thema sehr engagiert, in vielen Arbeitsgruppen mit unzähligen Papieren und gerade auch zum Beispiel, jetzt werden die Jagdgesetze neu geschrieben, überall, das weiß auch niemand. Und das war also auch der ausschlaggebende Punkt, nachdem ich mir da so viele Nachtsitzungen um die Ohren gehauen habe und nur innerparteilich dann so gegen Windmühlen gelaufen bin, dass ich gesagt habe, ich muss mich da jetzt erstmal zurückziehen. Und ich denke, dass ich mich in der Zukunft dann wieder anders engagieren werde dafür. Aber es war jetzt gerade so eine Phase, in der ich da auch mal eine Pause brauchte. Ansonsten bin ich noch in dieser Organisation Schüler für Tiere, momentan eher etwas passiv, in der es darum geht, also Tierschutz in den Schulen rüberzubringen, das zu vermitteln. Ansonsten spende ich für verschiedene Organisationen und so weiter. Aber es ist so ein Auf und Ab. Und momentan war jetzt gerade so diese Phase, da habe ich dieses Buch geschrieben und da meine ganze Werf investiert. Aber ich denke, es kommt auch eine Zeit, in der ich mich dann wieder mehr für den Tierschutz einbringe. Und persönlich ist natürlich schon so, dass ich also zu Hause voll vegan lebe und das versuche auch so halbwegs in meine Lebenspraxis umzusetzen.
Also das Buch ist ja schon ein rasanter Ritt von dem, ich sage jetzt mal, soften Anfang hin zu dem, was es dann wird. Angenommen der Fall, also man könnte sich ja schon vorstellen, dass sowas auch ein guter Filmstoff ist, oder?
Ja, also das natürlich kann man sich das vorstellen. Und der Roman ist auch, ich würde jetzt mal sagen, ein Stück weit filmisch geschrieben. Ich habe es jetzt natürlich nicht mit der Intention geschrieben, sondern bin da so ein bisschen über das Genre rangegangen. Also weil ich wusste, es ist ein Es ist ein Stück weit philosophischer Roman, aber es hat eben auch diesen Krimi-Anteil. Und Krimis funktionieren dann, glaube ich, ganz gut, oder auch so Detektivgeschichten funktionieren dann ganz, spannende Geschichten überhaupt funktionieren dann ganz gut, wenn sie eben einen Plot haben, der verschiedene Wendungen hat, der auch eine gewisse Furiosität hat, also der eine gewisse Rasanz hat, der ein schnelles Erzähltempo hat und der wirklich auch mit Bildern operiert, mit einer gewissen Bildstärke auch, ne? Deswegen, also diese Schlachthausszene da zum Beispiel, das ist ja, passiert ja auf wenigen Seiten ganz viel, und zwar so viel, dass es eigentlich schon absurd wirkt, ne? Und dann die Fluchtgeschichte auch von Winkler, da hat's ja so ein bisschen was von einer Road Novel. Er bekommt ja dann auch so einen Gefährten, Mo, der an Morpheus, also diesen Traumgott, auch erinnert. Auch da wird deutlich mit der Zeit, dass das immer mehr in so ein surreales Setting eigentlich übergeht. Und ja, dieses Tempo erschien mir notwendig und auch brauchbar durch das Genre und eben auch um die Leute. Ich glaube, wenn sie nur Ethik und Moral erzählen, dann legen die Leute sowas weg, weil das lesen sie überall. Genau, ja. Und ich wollte eben auch ein literarisches Werk schreiben, das eben auch mit diesen Spannungselementen operiert. Was man dazu sagen muss, ich habe trotzdem versucht, so eine ja halbwegs unorthodoxe Ästhetik zu finden. Also der Text operiert ja sehr mit bestimmten typografischen Aspekten, also dass mitten in die Sätze hinein Punkte kommen, dass überflüssige Punkte kommen, dass eigentlich Sätze zerschossen werden. Also ich dachte da auch wirklich an so eine Ästhetik der Gewalt. Ja, also so wie Bolzenschussgeräte angesetzt werden, so wie mit Waffen in der Jagd operiert wird, so habe ich auch die Sprache als ein Material genutzt, wo sich also Brutalität bemerkbar machen soll. Ja, also man soll einerseits dem Tempo folgen, aber man wird eben immer wieder auch aus diesem Tempo herausgeworfen durch so bestimmte Irritationsmomente.
Sie haben ja bisher nur Lyrik- und Essaybände geschrieben. Da ist aber so ein Roman vor allen Dingen mit so einer rasanten Handlung ja doch schon was sehr anderes. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung?
Ja, also ich hatte schon einen Roman vorher geschrieben, nämlich Elegie für dich. Das ist so ein sehr melancholischer Liebesroman gewesen. Und also ich mag es immer, was Neues auszuprobieren. Ich hatte jetzt auch eine Uraufführung von meinem ersten Theaterstück und nächsten Monat ist am Schauspiel Stuttgart von mir eine Rilke-Performance. Mich reizt es auch einfach, so neue Genres auszuprobieren, zu experimentieren, vielleicht auch zu scheitern. Ja, das mögen dann andere beurteilen. Genau, und man muss natürlich immer überlegen, welche Textform oder Gattung passt eigentlich am besten zu einem Thema. Und es gibt sehr viel Lyrik auch zum Thema Mensch-Tier-Beziehung. In den letzten Jahren übrigens auch sehr viel Prosa. Ulla Hahn, Vitopia zum Beispiel oder Nadja Niemeyer mit Gegenangriff. Es gibt von einem französischen Autor einen Roman, der heißt Tierreich, der auch sehr brutal ist. Und das reicht eigentlich von der Utopie einer neuen Mensch-Tier-Gesellschaft bis hin zu extremsten Zeugnissen der Brutalität und Gewalt. Und mir schien es aber, also ich wollte eben diese Bewusstseinsgenese darstellen. Also mir ging es jetzt nicht einfach nur um den Transport von Emotionen, da wäre die Lyrik wahrscheinlich sehr geeignet dafür, sondern ich wollte zeigen, wie tatsächlich so ein Protagonist durchdreht, wie er die Kontrolle verliert, wie er an der Welt auch verzweifelt. Das wollte ich zeigen, wie also ein ganz normaler Mensch an der Welt scheitert und verzweifelt und darauf mit einer Form der Brutalität reagiert, die nicht mehr ziemlich ist, gewissermaßen.
Was schreiben Sie denn als nächstes?
Ja, gute Frage. Also es kommt jetzt im Frühjahr ja, im Grunde genommen ist auch ein Lyrikband heraus, in dem ich mich so mit dem Tod meiner Mutter beschäftige, wobei der auch essayistische Anteile hat. Also es ist so ein bisschen Crossover eigentlich, aber größtenteils ist es Lyrik. Dann kommt im Spätjahr beim Reklamverlag im Rahmen dieser 100 Seiten, gibt's ja so eine Reihe, ein Buch von mir zu Karl Lagerfeld heraus, den ich auch eine sehr spannende Figur finde. Genau, also auch was ganz anderes.
Ich wollte gerade sagen, das Feld ist weit, ja.
Ja, genau, genau. Und aktuell schreibe ich tatsächlich auch an einem, ich habe es jetzt mal gespaltene Prosa genannt, an meinem ersten Prosawerk, das sehr humorvoll sein soll und das sich so ein bisschen auch mit der gespaltenen Gesellschaft, mit den unterschiedlichen Milieus befasst. Aber das ist noch völlig in der Mache. Also der Lyrikband ist schon fertig und der Lagerfeldband, der ist noch so im Entstehen.
Respekt, Sie haben wirklich einen sehr hohen Output.
Und so unterschiedliche Sachen, ja. So unterschiedliche Sachen, das ist toll. Wunderbar, keine Schublade. Ich lieb's, ja.
Toll. Ja, danke schön, danke.
Jetzt haben wir ganz viel über die Bücher und die Dinge geschrieben, gesprochen, die Sie schreiben, also von Lyrik über Prosa, über alles. Und Rilke, nächsten Monat in Stuttgart, okay. Anne, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können noch mal gucken, ob wir Karten kriegen. Okay, schön. Ja, also für alle, die auch in Stuttgart sind und die das jetzt hören, dann, ja, 22. Februar, das habe ich jetzt gemerkt.
Genau, ist auch mit sehr viel Musik, also ein Abend für alle Sinne, ja.
Was lesen Sie denn selbst gerne? Weil das ist ja so unser gemeinsamer Nenner von dem Podcast, dass wir uns ja immer freuen über Buchempfehlungen. Also dann können wir uns mal so langsam anpirschen, was lesen Sie denn gerne hin zu den Buchempfehlungen, über die wir uns natürlich sehr freuen würden.
Oh, das ist natürlich eine...
Weil Sie müssen ja beruflich lesen, oder?
Ja, genau.
Ganz viele Dinge, aber das ist ja dann ein Unterschied, ne? Muss ich lesen? Möchte ich lesen? So.
Also ich mache jetzt mal einen Tipp, der sehr aktuell ist und dann so zwei zeitlose. Sehr aktuell würde ich, also mein Text des Frühjahrs ist tatsächlich von Marion Poschmann, Die Winterschwimmerin. Ist ein wunderschöner, poetischer, kontemplativer Text über das Eintauchen in die Natur und die Selbstfindung in der Natur. Auch in einer extremen Form der Natur, weil sich deine Protagonistin so völlig wirklich in das kalte, winterliche Gewässer begibt und da schwimmt und über die Natur nachdenkt. Genau. Und dann zwei etwas zeitlose Autoren oder Texte. Also Rilke hatte ich bereits erwähnt, den ich sehr schätze. Ich mag auch Erich Fried sehr gern, die Liebesgedichte von ihm. Überhaupt Literatur, die so lakonisch ist, die knapp ist, wo jedes Wort irgendwie so geschält erscheint, ja. Das ist so Literatur, die ich mag. Ich persönlich mag eigentlich nicht so diese Thomas Mann, diesen Thomas Mann-Stil, der so ausufernd ist und bei dem man dann nicht mehr weiß, was am Anfang des Satzes und so stand. Aber das ist ganz persönlicher Geschmack. Wen ich auch sehr schätze, die hatte ich vorhin schon erwähnt, ist Marguerite Duras, eine der wenigen Autorinnen, die ich in der Freizeit, wenn ich denn mal in der Freizeit zum Lesen komme, rezipiere. Und da würde ich vor allem ihr Spätwerk empfehlen, das von einer unglaublichen Liebe erzählt zwischen ihr und ihrem allerletzten Gefährten Jan Andrea, der um die 40 Jahre jünger war als sie. Und mit ihm hat sie, diese große Autorin des Nouveau Roman, mit ihm hat sie die letzten 16 Jahre verbracht und eine Beziehung voller Kapriolen geführt. Also sie hat ihn immer wieder rausgeworfen wie so ein Hund und er ist dann wieder zurückgekommen. Er hat für sie getippt, er hat sie gepflegt, er hat für sie gekocht, er ist mit ihr herumgefahren, hat mit ihr zusammengelebt. Und aus dieser Beziehung sind einige wunderschöne Bücher entstanden. Es gibt ein spätes Werk von ihm, das heißt Diese Liebe ist auch verfilmt worden mit einer Freundin und Gefährtin von Duras, nämlich mit Jeanne Moreau, die also selbst die Duras darin spielt. Ist ein wunderschöner Film, der mich auch in meinen Jugendjahren zur Literatur gebracht hat. Also ist ein Film, der mich sehr inspiriert hat. Genau, und da kommen also ganz tolle Sätze drin vor. Also wenn er dann so schreibt, die Briefe, also er hat am Anfang ganz viele Briefe an sie geschrieben und sie hat nicht reagiert, er hat jahrelang Briefe an sie geschrieben und erst als er aufgehört hat zu schreiben, hat sie ihn zu sich eingeladen und es ist diese große Liebe dann entstanden und sie hat einmal geschrieben über seine Briefe, es sind wie Rufe aus einem unbewohnbaren Ort, einer Art Wüste, es sind die schönsten Briefe meines Lebens. Also und so finden sich ganz viele so wunderschöne Wendungen drin. Sie hat dann auch ein Buch über ihn geschrieben, nämlich Andrea Steiner. Es ist auch ein Buch in der Entziehungsklinik entstanden. Sie war ja eine heillose Alkoholikerin. Es gibt so ein Interview mit ihr, da beschreibt sie, welchen Weltbestseller sie mit wie viel Litern Wein am Tag geschrieben hat. Also ich glaube, Der Liebhaber ist ja so ihr größtes Werk gewesen oder ihr bekanntestes. Da sagt sie irgendwie, dass sie den mit 6 Litern Côte d'Iron am Tag geschrieben hat. Das ist unglaublich. Und sie erzählt es so, als wenn sie so einen Einkaufszettel vorlesen würde. Und sie ist 3-mal in der Entzugsklinik gewesen. Und selbst da hat Jan protokolliert, ist ein Buch entstanden daraus. Genau, also eine unfassbare, unglaubliche Dynamik hatte diese Beziehung. Also das kann ich sehr empfehlen. Es sind wunderschöne, sehr ergreifende und mitreißende Bücher.
Wirklich sehr schön zu hören, mit welcher Leidenschaft Sie über diese Bücher sprechen. Das macht die besten Empfehlungen. Eine kleine Frage, ich würde nochmal auf den Kritiker zurückkommen. Gibt's auch so Sachen, die Sie gerne lesen, was Sie aber niemals zugeben werden, weil es so kleine Guilty Pleasures sind?
Nee, eigentlich nicht. Also ich finde auch, wie hat es Michael Steiger mal gesagt, begreifen, was uns ergreift. Also ich finde, also es gibt nichts, wofür ich mich schämen würde. Also und manchmal, ich würde sogar Autoren manchmal verteidigen, die so von manchen abgewertet werden. Zum Beispiel Heinz Strunk ist so jemand, den ich wahnsinnig auch gern lese, den ich auch für wirklich überragenden Erzähler halte. Allein schon der Titel Zauberberg 2, dafür müsste man ihn super, adeln. Das ist auch ein ganz tolles Buch übrigens. Und der war ja auch lange Zeit so ein bisschen Understatement, also wurde von vielen gelesen, aber vom Feuilleton so ein bisschen mit hochnäsiger Nase betrachtet und erst der Goldene Handschuh hat ihm dann auch den Durchbruch zu einem sogenannten Qualitätsautoren verschafft. Und ich finde, da war eigentlich schon immer ein großer Autor. Genau, aber nee, würde ich eigentlich nicht sagen. Also es gibt keinen oder keine, für die ich mich irgendwie, wo ich es nicht zugeben würde.
Nee. Aber das ist ja auch eine schöne Message.
Finde ich auch. Das ist ein ganz, ganz schöner Schluss eigentlich für unseren Podcast heute. Genau. Ich sage an der Stelle einfach vielen, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir mit Ihnen über Ihr Buch, über das, was Sie bewegt, sprechen durften. Wenn unsere Hörer, ihr Lieben da draußen, wenn ihr Fragen habt, dann kontaktet uns, kontaktet unseren Gast. Insofern vielen, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren.
Ja, ich danke Ihnen. Es hat sehr viel Freude gemacht.
Uns auch.
Für alle da draußen, freut euch auf die nächste Folge. Wir sagen für heute tschüss, bleibt uns treu, abonniert uns und sagt es gerne weiter, was wir für tolle, spannende Gäste haben. Und wir sagen einfach ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.